Es macht ja überhaupt keinen Sinn, weil es so wichtig ist, Community-Arbeit für Spieler zu leisten und Spielerinnen. Weil ja auch nur so die Leute wiederkommen, wenn die wissen, die dürfen auch mal da nah dran, die dürfen auch mal Fotos machen und die dürfen auch mal diese Spiele erleben. Und das habe ich nicht verstanden.
Ihr Lieben, ein herzliches Willkommen. Hier ist Pow Wow, unser Podcast rund um das Thema Sport, Athletinnen und Athleten und vor allem ein Podcast, in dem es um Menschen und ihre Geschichten geht. Das Ganze mittlerweile ja auch in mehrmaligen oder vielen Staffeln unterwegs. Ich weiß gar nicht, wie viel es vorher gab. Auf jeden Fall darf ich diese Staffel präsentieren. Mein Name ist Matthias Killing, bin im eigentlichen Leben TV-Moderator, bin aber vor allem Sport-Nerd und wäre wahnsinnig gerne Leistungssportler geworden. Das hat leider nicht funktioniert. Deswegen darf ich heute im Sport arbeiten als Journalist und das macht mir große Freude. Vor allem macht es aber große Freude, Menschen kennenzulernen und mit Menschen über ihren Weg und über ihre Geschichte zu sprechen. Und wir haben heute zwei Gäste, die passen perfekt in das Thema Athletinnen und Athleten nach der Karriere, Sprung ins Berufsleben, was kann ich auch vielleicht sogar in Verbindung mit meinem Sport, mit meiner Karriere für ein späteres Berufsleben kreieren. Und die beiden haben das auf völlig unterschiedliche Art und Weise geschafft, kommen aber aus dem gleichen Sport, nämlich Volleyball. Ich freue mich sehr, dass Linnea Schneider und Toni Meester unsere Gäste sind. Hallo ihr beiden, herzlich willkommen.
Hallo, danke, dass wir da sein dürfen.
Ja, voll gut. Toni, du am Start genauso. Freue mich sehr. Linnea, wir fangen natürlich mit der Dame an. Du musst einmal für alle, die jetzt vielleicht im Volleyball auch nicht ganz hundertprozentig zu Hause sind, erzählen, deine Sportkarriere. Wann ging es los und vor allem, wie weit ging es und geht es gerade aktuell auch noch?
Ja, also ich weiß noch nicht mal, ob man das richtig Karriere nennen kann. Ich spiele seit jetzt 14 Jahren Volleyball und bin immer bis maximal in Deutschland Regionalliga gekommen. Ich hatte aber das Glück, letztes Jahr oder die letzten zwei Jahre in Italien dann auch mal spielen zu dürfen durch meinen Partner, der da Profi war. Und da durfte ich dann auch mal ein bisschen höher spielen. Aber so richtig in die Profikarriere ging es dann doch nicht, leider. Hätte ich gerne geschafft. Aber ich spiele auch nach wie vor.
Aber du bist, also wenn du sagst, du hast in Italien etwas höher gespielt, was ist das dann so in Italien? Zweite Liga irgendwie? Muss ich mir das so vorstellen? Oder?
Nee, es ist eher dritte Liga, wenn man das mit Deutschland vergleicht. Also in Italien ist es aufgeteilt in A, B, C, D. Und ich habe dann C gespielt.
Okay, aber das ist natürlich ein Bereich, in dem du nicht ansatzweise vom Sport leben kannst, ne? Also Regionalliga, nee. Volleyball in Deutschland ist liebevoll, nenne ich das mal, gehobenes Hobby, richtig?
Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist auch noch bis dritte Liga ist auch noch eigentlich gehobenes Hobby. Also verdienen tust du erst ab der ersten Liga.
Ja, Toni, bei dir, dein Weg im Volleyball.
Beim Thema gehobenes Hobby bin ich natürlich dann wieder mit dabei. Also Volleyball ist ja so ein Sport, der komplett irgendwie von der Gemeinschaft lebt. Ich weiß nicht, ob das jeder Sport von sich sagt, aber mein Gefühl war, dass das als kleines Kind mitzubekommen bei den Eltern, die sehr von dem Miteinander irgendwie leben, wo es noch gar nicht so sehr um das Sportliche und den Erfolg ging. So bin ich da reingewachsen im Grunde, habe dann ein bisschen spät den Weg aufs Sportinternat nach Schwerin gemacht, bin vom Internat, habe da Abi gemacht, dann noch in den Zivildienst geschlittert und in die zweite Liga. Und ab da war eigentlich klar, wer sich seinen Abischnitt versaut, der muss im Sport irgendwie die Zeit dann noch weiter dranbleiben. Bin nach Wuppertal gewechselt, weil ich unbedingt in die erste Liga wollte und hatte ein bisschen anderes Bild davon, wie Profisport eigentlich sein wird. Nicht, weil der Sport selbst das nicht möchte, aber weil er das damals in 2009 auch noch nicht so richtig gut hinbekommen hat, dass man tatsächlich davon leben kann. Ich glaube, Volleyballer heute haben es da ein bisschen besser, auch wenn es noch nicht das ist, was, glaube ich, die meisten vermuten, wenn sie einen Profisportler von außen sich anschauen.
Gibt es da Zahlen? Also natürlich gibt es Zahlen, aber was verdient ein Profi-Volleyballer in der Volleyball-Bundesliga?
Naja, ich würde sagen, auf jeden Fall mal unter dem Mindestlohn. Wenn ich das so über meine Athleten, die ich betreue, hinweggucke, gerade die im deutschsprachigen Raum, ich glaube, dann sind alle irgendwie happy, wenn sie so mit 1.000, 1.200 Euro um die Runde kommen. Dann werden die nebenbei studieren und dann ist das Studium übers Hobby bezahlt, aber eigentlich mehr Zeit darin verbracht. Mein erster Erstliga-Vertrag, das ist ja jetzt verjährt, der war mit drei anderen zusammen eine Wohnung bekommen. Dann gab es zwei Smarts vor die Tür und 200 Euro, was ziemlich hart ist, weil dann ist so nach drei, vier Tagen ist irgendwie finanziell der Monat rum. Und dann fühlst du dich wieder größer, weil du im Ausverkauften in der Halle gespielt hast, aber Mutti bitten musst um Geld. Das war so meine erste Erkenntnis damals.
Super spannend, weil man hat ja gar keine Vorstellung. Also ich selber gehe in Berlin gerne zu den Volleys, ne? Und also die BR Volleys, auch immer wieder deutscher Meister, ganz oben an der Spitze mit dabei. Da sind natürlich auch ein paar internationale Stars mit dabei. Die werden jetzt nicht für 200 Euro oder auch nicht für 1200 Euro spielen, kann ich mir vorstellen. Da gibt's dann natürlich, wie in allen Ligen, jetzt mal abseits des Fußballs, auch immer die Top-Verdiener. Aber es geht ja um die breite Masse und es geht ja um die Menschen und es geht ja vor allem auch um euch als Vorbilder. Es geht ja um die Leute, die sagen, hey, ich habe hier auf einem bestimmten Niveau meinen Sport gemacht und muss mir trotzdem dann genau überlegen, was mache ich eigentlich als nächstes. Und Linnea, wenn du das aber hörst, auch solche Zahlen hörst, dann kann man ja eigentlich fast sagen, egal ob Regionalliga oder Erste Liga, ne, Hauptsache Spaß. Also du liebst deinen Sport. Also wenn ich dein Instagram anschaue, muss ich sagen, offensichtlich liebst du deinen Sport sehr.
Tja, ich liebe meinen Sport sehr und die Zahlen kenne ich ja auch. Also mein Partner hat ja selber in der deutschen Liga auch jetzt lange gespielt. Und ja, das war auch unter anderem der Grund, warum ich überhaupt damit angefangen habe, weil mich das gestört hat, wie die Zahlen aussehen. Und ich ein bisschen versucht habe, den Sport mehr zu zeigen, damit vielleicht mehr Leute gucken und mehr Sponsoren an Land gezogen werden könnten.
Das ist mir aufgefallen bei dir. Und du bist heute als selbstständige Businesswoman steht bei dir. Girlboss. Ich glaube, Girlboss habe ich gelesen bei dir auf Instagram. Aber du bist eben selbstständig als Kreatorin unterwegs und hast dir zur Aufgabe gemacht, und das finde ich, das machst du ganz toll, hast dir zur Aufgabe gemacht, deinen Sport zu pushen. Also Volleyball zu pushen, genau mit der Motivation. Also ist, wahrscheinlich waren es nicht nur die Zahlen, sondern auch vor allem der Sport, den du liebst. Aber wie hast du es empfunden und empfindest es heute auch noch, wie Volleyball in der medialen Landschaft stattfindet, ganz aktuell? Wenn es überhaupt stattfindet.
Ja, wenn es überhaupt stattfindet. Also durch Spontent, wo ich mein Praktikum gemacht habe, da habe ich das erste Mal gesehen, hey, das ist so eine Richtung, die mir gefällt, wie Volleyball präsentiert wird. Und alles, was darüber hinaus passiert, finde ich, ist unfassbar trocken, wie Volleyball gezeigt wird. Und dabei ist ja Volleyball ein sehr emotionaler Sport und sehr passioniert. Und also am Wochenende war ja das Länderspiel, ein Freundschaftsspiel in Ulm, und eine Kollegin, eine ehemalige von mir, die aus dem Handball kommt, die war da. Das war da ihre erste Volleyball-Erfahrung und die war völlig von den Socken. Also sie meinte, das wäre total toll gewesen und das hätte sie nie gedacht. Und da dachte ich mir immer, warum wird denn, also wie kann es sein, dass genau diese Stimmung nicht nach außen transportiert wird? Das finde ich super schade.
Das stimmt. Ich habe selber für, ich weiß gar nicht, 2 oder 3 Jahre war ich mal mit Hallensprecher bei diesem Pokal, Final Four irgendwie. Da war mein
Pokalfinale.
Oder Pokalfinale. Mein Arbeitgeber war auf jeden Fall ProSiebenSat.1 da irgendwie involviert. Da habe ich gesagt, stell dich da mal hin und mach da mal ein bisschen mit irgendwie. Da gab es einen Kollegen, der im Volleyball irgendwie alles moderiert, und ich kam dann so als totaler Newbie dazu. Und ich hatte genau den gleichen Effekt. Ich stand in dieser Halle. Das war in Hannover, glaube ich. Und das erste Mal. Und dann stand ich da und dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist denn hier los? Also wie geil ist das denn? Weißt du, was ich meine? Hm. Und in der Tat finde ich das spannend, dass du für dich so diesen Weg auch dann gewählt hast, zu sagen, okay, ich versuche da mehr zu machen und versuche Content zu kreieren, um eine andere Zielgruppe, um eine breitere Zielgruppe zu erreichen. Reden wir gleich drüber, wie du das machst und wie auch da dein Konzept aussieht. Toni, du bist dann eben in der ersten Liga gewesen, hast wie lange da gespielt?
Das waren die ersten 3 Jahre, waren durchgängig Wuppertal noch erste Liga gegen den Abstieg. Dann sind wir irgendwann abgestiegen und haben versucht, mit einem jungen Team in der zweiten Liga das Ganze zu etablieren. Und da war das Ende dann offiziell, die Stadt Wuppertal hätte das nicht genug unterstützt, aber eigentlich war das Management als Hauptsponsor dabei nicht mehr wirklich gewillt, da noch was zu machen. Dann gab es ein paar Jahre zweite Liga und am Ende dann nochmal eins auch mit Solingen in der ersten Liga. Das war schon auch immer gucken, dass wir die Halle vollkriegen, weil dieses Eventisieren, was ihr jetzt beide als ersten Wow-Eindruck beschrieben habt, war durchaus noch etwas, was immer durch die Vereinsebenen erstmal durchgepresst werden musste, weil ich weiß nicht, ob Tradition oder Innovation einfach im Weg steht. Aber für mich ist das genau der richtige Weg zu Events wie jetzt in Ulm. Bei dir war es damals wahrscheinlich noch die Gary Weber Halle, schätze ich mal, in Halle Westfalen, wenn es Pokal war. Ist ja jetzt dann SAP-Arena lange gewesen.
Pokal, ich meine, ich dachte, es wäre Hannover, vielleicht war es auch die Uber-Arena, ich weiß nicht mehr, wo ich da war. 2 Jahre war das. Also unabhängig da, also das Tennisstadion in Halle war es nicht, ist aber auch völlig egal. Ich weiß nur, dass ich da stand und dachte, vielleicht war es auch der Supercup, kann es auch der Supercup sein? Gibt es den auch?
Also den Supercup gibt's, aber in Hannover wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass der da war.
Du, mein Leben ist auch bunt, insofern, es war eine große Halle und ich war begeistert von der Stimmung, aber das zeigt, und du hast gerade einen wichtigen Satz gesagt, es muss das Thema Eventisierung immer wieder auch durch die Vereine durchgedrückt werden. Also sprich, junge Spielerinnen und Spieler haben Bock auch etwas, vielleicht sogar sich selbst mit einzubringen. Und wir haben in Deutschland oft eine Situation, ich will gar nicht alle über einen Kamm scheren, aber das gibt es immer wieder, das haben wir schon immer so gemacht, also machen wir es auch weiter so. Also sprich, es ist zu wenig auch Mut da. Ist das etwas, was ihr bemängelt, auch beim Thema Eventisierung? Habe ich das richtig verstanden, Toni?
Also von mir aus absolut. Ich hatte da extrem viele Reibungen mit dem Thema Management dazu, weil ich schon finde, weil ein Event zu bauen, was im ersten Moment vielleicht Kosten verursacht, ist etwas, was sich schnell rechnen muss. Es sei denn, du machst ein Kack-Event, aber wer macht schlechte Events? Wenn wir Lüneburg als Beispiel nehmen, ich glaube, es gibt ganz viele Spieler, die auch einfach total interessiert sind, zu so einem Verein zu kommen, weil sie wissen, da ist immer ausverkauft, da ist immer gute Stimmung. Das rechnet sich doch vorne und hinten. Wenn ich als Spieler plötzlich bereit bin, in meinen Gehaltsverhandlungen eben auch das gar nicht an die erste Stelle zu setzen, sondern eben irgendwo hinzukommen, wo ich was lernen kann und wo ich dann auch noch einfach richtig Bock habe zu brennen, da sind so viele gute Gründe. Und als Partner, Sponsor will ich doch auf jeden Fall auch dabei sein, meine Marke in einem guten Umfeld platziert sehen.
Hundertprozentig, natürlich.
Absolut. Ich weiß gar nicht, ob Mut dann noch das richtige Wort ist. Das ist so logisch in meiner Welt.
Mhm. Ja, stimmt. Also eigentlich ja. Und trotzdem haben wir immer wieder diese Situationen, und das erlebe ich in anderen Sportarten übrigens auch, dass, ne, gerade im Vereinsleben, ich meine, wir können ja nicht kritisieren, dass die Vereine irgendwie alle, nicht alle, aber dass das schwierig ist, so ein junges Denken irgendwie da reinzubringen, ein modernes Denken, wenn gerade in den Vereinen oftmals zweite, dritte, vierte Liga, auch im Ehrenamt, vor allem natürlich die Älteren noch sitzen, weil die es noch mit Leidenschaft machen. Da muss ich auch unsere Generation anfassen und sagen, Leute, also wenn ihr was verändern wollt, dann müsst ihr auch in Führungspositionen in solche Vereine gehen, wenn ihr 30 seid. Weißt du, was ich meine? Das ist ja dann auch eine Verantwortung unserer Generation. Ich glaube, da beißt sich so ein bisschen die Katze manchmal in den Schwanz, aber es ist ein Thema, definitiv. Linnea, du nickst und erlebst das offensichtlich auch so.
Ja, also es ist nicht nur, was die Eventisierung angeht, sondern natürlich auch alles darüber hinaus. Also auch gerade das Thema Content, was ja meins ist, da bekommt man sehr viele Steine in den Weg gelegt, gerade von älteren Generationen, die das nicht verstehen oder auch nicht, die können nicht verstehen, was denn überhaupt der Sinn davon ist und was für Wirkung das haben kann. Und was, glaube ich, auch bei Events und auch Content und Social Media wirklich, wirklich wichtig ist, ist, dass die Trainer und der Trainerstab mitarbeiten. Und leider gibt es auch heute immer noch viel zu viele Trainer, die nicht den Wert davon kennen, ihre Spieler zu präsentieren und irgendwie diese Machtposition im Sinne von das Training oder die Spieler dürfen nicht abgelenkt werden. Und deswegen auch auf Events zum Beispiel, ich habe es jetzt schon öfters erlebt, dass die Trainer nicht wollten, dass die Spieler lange bei den Fans sind und unterschreiben, weil sie sollten früh ins Bett gehen und solche Sachen. Und da dachte ich mir immer, es macht ja überhaupt keinen Sinn, weil es so wichtig ist, Community-Arbeit für Spieler zu leisten und Spielerinnen. Weil ja auch nur so die Leute wiederkommen, wenn die wissen, die dürfen auch mal da nah dran, die dürfen auch mal Fotos machen und die dürfen auch mal diese Spiele erleben. Und das habe ich nicht verstanden. Zum Glück auch Lüneburg, gutes Beispiel. Da sieht man auch unter anderem, dass der Trainer da halt auch mitspielt und das machen lässt. Und man sieht ja, was für Früchte da durchgetragen werden, ne?
Es ist großartig, dass du das sagst. Ich sage immer, also ich komme ja noch aus dem klassischen Medium, aber bin auch Social Media affin. Ich sage immer beim Fernsehen, wir sitzen alle in einem Boot. Denn wir alle sind irgendwie Showponys, die durch die Welt marschieren und versuchen, das Publikum zu unterhalten. Das tue ich mir im Sport, da kommt noch ein bisschen der Ich-will-gewinnen-Gedanke dazu, klar. Aber wenn ich eine volle Halle will, dann ist es auch Unterhaltung. Und als Fernsehmensch, als Creator, wie auch immer, bin ich der verlängerte Arm zum Zuschauer. Das heißt, wir sitzen alle im gleichen Boot, es gibt kein Gegeneinander. Ich erlebe das in der DTM zum Beispiel, die haben das verstanden. Da halte ich 2 Minuten vor einem Start dem Fahrer noch, der sitzt schon mit Helm und der Motor läuft gefühlt, noch das Mikro ins Auto. die haben das kapiert, wie das funktioniert. Ich habe es jetzt im Mai bei der Eishockey-WM erlebt, da war das auch wieder anders. Ne? Interviewanfragen, Leute, können wir mit euch irgendwie im Hotel was Kleines machen? Wir sind auch nach einer Viertelstunde wieder weg. Schwierig, 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 schwierig. Weil, auch das muss man verstehen, die wollen ihre Leute schützen, die wollen ihre Spieler schützen, die wollen, dass da möglichst der volle Fokus auf dem sportlichen Erfolg ist. Ich sage aber immer, ohne Zuschauer, verdammt nochmal, kein Geld verdienen. So, ganz einfach. Also ne, keine Bekanntheit, whatever. Ist ein Thema, definitiv. Toni, du hast die Kritik haben wir gehört und die ist auch ganz wichtig. Es soll aber bei euch beiden auch ein bisschen darum gehen, irgendwie zu erfahren, ansatzweise bei Linnea wissen wir es schon, was ihr heute macht. Wie alt warst du, als du dich entschieden hast, okay, Sport ist gut, ich muss aber auch irgendwie meine Karriere danach bauen?
Naja, ich glaube, wir sind ja in Deutschland ewig dieses Prinzip geprägt, sei gut in der Schule, damit du einen guten Studiengang bekommen kannst, um dann mal für irgendwen eine richtig tolle Arbeit zu machen.
Ja, genau.
Das ist, wenn du so möchtest, in die Wiege gelegt gewesen. Für mich war immer klar, dass ich irgendwie rausfinden muss, was wird mein Job. Das war schwer in 2008 dann plötzlich seine Entscheidung mit 18 alleine zu treffen, wenn vorher du einen Schulplan hast und du richtest dich so nach deinen Unterrichtsstunden. Und auf einmal darfst du deinen Tagesablauf selbst entscheiden. Und dann gab es noch die Bachelorstudiengänge neu. Also ja, das Ausfaden von den Diplomstudiengängen. Und dann suchst du irgendwie noch was. Und ich habe einmal den erstbesten Studiengang genommen, bei dem ich vorher wusste, was ich hinterher werde. Ich gedacht, Krankenhausmanagement klingt wie irgendwas, bei dem du was Gutes machen kannst. Was sind die Grundlagen? Was brauchst du? War dann die nächste Frage. Und welche Stadt ist dann noch relevant, bei der du in der ersten Liga spielen kannst? Dann gab es Berlin, Leipzig, Wuppertal. Leipzig ist damals blöderweise abgestiegen, weil sie gegen Wuppertal verloren haben. Damit war Leipzig für mich raus. Berlin hat damals den damaligen Trainer einen Tag vor meinem Probetraining entlassen. Das war Michael Warm. Damit war ich per se schon mal raus. Und dann gab es noch die Wahl oder mehr die Hoffnung, dass Wuppertal zusagt. Bin dann so hier gelandet und habe irgendwie festgestellt, dass es gar nicht so leicht ist, an einer der größten Wirtschaftsfakultäten zu studieren, in der O-Phase im Trainingslager zu sein, während alle anderen Kommilitonen sich irgendwie beim Alkohol kennenlernen. Und du bist der zwischen Training und Training damals dann so noch ins Kino muss für die Vorlesung. Und dann sitzt du da in so einem Kinosessel bei gedimmtem Kinolicht und findest dich mal in der Realität wieder, dass Uni vielleicht doch zu bequem ist. Dazu das Problem mit dem Thema Geld. Ich hatte das vorhin gesagt mit den 200 Euro. Das war absolut ein Treiber, nach einer Lösung zu finden. Aber wer nimmt einen Profisportler, der ständig irgendwo spontan woanders auftauchen muss und nimmt den als Betriebsrisiko mit bei sich ins Unternehmen? Und bei mir war es dann der Zufall. Ich wurde einfach, wir können ja hier offen reden, auf dem Weg unter die Dusche von meinem Kapitän angesprochen, ob ich nicht mit ihm arbeiten möchte. Er ist heute mein bester Freund und unter anderem auch, weil er den Mut hatte, das einfach zu fragen, ob ich mit ihm arbeiten mag. Hab dann zugesagt und danach gefragt, was er überhaupt macht. Und dann hat er mir erzählt, er ist Vermögensberater. Ich dachte, okay, hä, was bist du? Hab mir das dann erklären lassen, war natürlich grundskeptisch, wie wir Deutschen sind zum Thema Geld. Hab gedacht, wenn das so ist, dann würden es ja alle machen. Ein halbes Jahr hinter die Kulissen geguckt, in dem halben Jahr auch meiner Mutter, Mathelehrerin, erklärt, dass ich jetzt selbstständig werde. Die fand das auch natürlich ganz toll.
Mathelehrerin, ja?
Ja, so oh, wow. aus der eher, ich will gar nicht konservativ sagen, weil das wird der Frau auch nicht gerecht, aber Lehrer haben ja schon was Sicherheitsbedürftiges an sich, das kann man, glaube ich, dann schon sagen. Und die war erstmal im Beschützermodus, die fand das gar nicht so toll. Heute ist das so, das hat auch ein bisschen gedauert, dass sie das total unterstützt und auch versteht, dass Selbstständigkeit was Gutes ist, aber das war eigentlich so mein Weg in die Selbstständigkeit. Ich glaube, ich hatte den großen Vorteil, in einem Umfeld hier ankommen zu können, die zum größten Teil ehemalige Profisportler oder Profisportler waren. Haben wir uns im Team ehemaligen frauennationalen Basketballtrainer, schon ein paar Jahre her mit Bernd Motte. Da war das Umfeld schon immer so, dass das sehr sportlich war, sehr offen. Und dass wir eigentlich auch diese Kernwerte, die man im Sport vermutet, auch hier hatten, dass man sich einfach austauscht, um fürs Team irgendwie voranzukommen. Mhm. Und da war meine berufliche Heimat hier, wie man so schön sagt, ein No-Brainer, der glücklicherweise sich auch als dann genau das Richtige herausgestellt hat.
Du hast Volleyball in Wuppertal gespielt und konntest parallel deine Selbstständigkeit als Vermögensberater für die DVAG, kann man an dieser Stelle sagen, aufbauen. Ich sage es auch deswegen, weil dieser Podcast auch unterstützt wird von der DVAG. Ja. Ich kenne die DVAG sehr lange. Andreas Pohl, der das von seinem Vater irgendwann übernommen hat, eine irre Unternehmensgeschichte, eine unglaubliche. Toni, nenn mir die Zahl, 17.000, 18.000 Vermögensberater, selbstständige Vermögensberater in Deutschland.
Sind 18.000, genau.
Ja, 18.000 und definitiv ein ganz spannender Bereich, reden wir gleich noch ein bisschen drüber, aber ich will vorher nochmal auf die Selbstständigkeit kommen, Linnea, das gilt ja für dich auch. Was hat dich gereizt zu sagen, ich will es selbst? Da hängt ja auch dieses schöne unständig mit drin.
Ja, das Wort ständig hat mich vorher schon begleitet, deswegen war das nicht so das Problem für mich. Ich habe halt gemerkt, in den letzten 2-3 Jahren habe ich langsam das gemacht, was ich machen wollte. Also ich habe gemerkt, so okay, Volleyball und Content, das ist etwas, was mich sehr interessiert. Und ich merke, ich habe vorher schon im Content-Bereich gearbeitet oder Praktikas gemacht, aber es waren immer Sachen, mit denen ich mich selber nicht identifiziert habe. Und da habe ich dann gemerkt, okay, ich muss da schon wirklich hinterstehen und dann kommen da auch gute Sachen raus. Und ich habe dann letztes Jahr, als ich dann vor 1,5 Jahren mit Social Media auf meinem eigenen Profil auch angefangen habe, da habe ich dann gemerkt, was denn wirklich dabei rauskommen kann, wenn ich selber eine Verantwortung darüber habe und wenn ich selber entscheiden kann, was ich machen kann, wenn mir niemand irgendwie eine Tür vorschiebt und wenn ich komplett selber entscheiden kann. Und dann habe ich durch ein sehr unterstützendes Umfeld mich dann doch gewagt und dann seit Januar bin ich dann selbstständig und also ich hatte da so viel Angst vor und tatsächlich habe ich am Powwow Festival, das war das Event, wo ich für mich gemerkt habe, ich will selbstständig werden, witzigerweise. Also das war also tatsächlich ein Meilenstein.
Das letztes Jahr? Also das Powwow 2025. Krass, nee, erzähl mal, also was hat dich denn da, also mit wem hast du gesprochen? Wer hat dich da auch motiviert zu sagen oder dir vielleicht auch Mut gemacht, ey, das ist genau dein Weg, das ist geil.
Der Toni hat mich eingeladen zum Powwow Festival, um was für die DVG zu machen, mit einer Kollegin von mir, mit der Jojo. Und da sollte ich dann connecten. Und ich bin da wirklich sehr schlecht drin. Und ich habe da sehr lange für gebraucht. Und dann habe ich mich einfach an jemanden gehalten, der auch mit oder der Toni auch sehr gut kannte, der Marco. Und dann habe ich mich mit dem ein bisschen unterhalten. Und witzigerweise, er war auch im gleichen Unternehmen wie ich vorher und hat da gearbeitet und kannte auch die Leute. Und dann haben wir uns darüber ausgetauscht. Und dann habe ich so meine Sorgen oder auch meine Wünsche und meine Probleme erzählt. Und dann hat er erzählt, was er macht, weil nämlich auch selbstständig war in einem ähnlichen Bereich. Und dann hat er mir da mehr oder weniger den Mut zugegeben, weil vorher war ich schon lange am Überlegen. Aber nach dem Tag ist dann tatsächlich in mir definitiv die Motivation gewachsen. Und da habe ich gesagt, okay, ich will jetzt selbstständig werden.
Jetzt hast du mit ein paar Namen um dich geworfen, die jetzt wahrscheinlich unsere Hörerinnen und Hörer gar nicht kennen. Der Marco oder wer auch immer. Ist aber völlig egal, brauchst du auch gar nicht erklären. Eins kommt dabei raus, das Netzwerk ist wichtig. Ich habe da den kennengelernt und der hat mir davon erzählt. Also sprich, immer offen zu sein für Neues, glaube ich, ist ganz, ganz entscheidend, ganz wichtig. Und auch genau solche Veranstaltungen wie Powwow oder auch andere zu nutzen, gibt es übrigens auch viel, viel kleiner. Ich kenne das aus der Gründungsphase meiner Frau, als die sich mit einer Marketingagentur 2010 selbstständig gemacht hat. Dann sagte die, ich gehe heute Abend auf einen Netzwerkabend in Kreuzberg. Wir leben in Berlin. Und ich so, wo gehst du hin? Vor allem, wie bist du darauf gekommen? Ja, Internet. Also geht einfach hingegangen und irgendwelche Leute kennengelernt. Und wirklich da auch hat sich dann zum Teil Business entwickelt, hinterher total abgefahren. Es gibt diese Möglichkeiten, dann auch solche Netzwerke zu bauen. Man braucht aber eben auch ein bisschen, ja, man muss sich das schon auch trauen, glaube ich, ne? Und Toni, du warst ja auch mittendrin bei Powwow, ich erinnere mich, und auch irgendwie den ganzen Tag, wie soll ich sagen, auf Sendung, wenn man so will, ne?
Absolut. Also vielleicht, um da nochmal kurz abzuholen, auch in der Betreuung der Athleten sage ich immer wieder, unterschätzt nicht eure Aufmerksamkeit, die ihr in der aktiven Karriere habt. Und ihr müsst drüber reden. Das ist so der Bereich, den Linnea natürlich viel besser kann. Aber vor allem auch das Netzwerk und die Leute, die Interesse an euch haben, auch an euch zu binden und schaut, dass ihr diese Community nutzt. Und Powwow ist für mich, das habe ich beim allerersten Mal Dasein auch gesagt, ist ein bisschen wie Little Olympia. Ja, du kommst in so ein, es war fast ein bisschen wie Sportinternat. Du kommst dazu gleichgesinnt und für alle ist total normal, dass sie einen ähnlichen Punkt haben. Die können vielleicht im ersten Moment gar nicht so gut connecten, aber Powwow macht es ihnen total leicht. Und da finde ich, dürfen wir Power auch mal die Lanze brechen. Ist ja gut, dass wir hier auch die Überschrift dann dazu haben. Weil das ist ein Riesenmehrwert, den die meisten Athleten extrem unterschätzen. Mhm. Und der eben auch über die Karriere hinweg hält. Ja. Ich glaube, auch der Alex Walkenhorst war es mal, der es so schön gesagt hat. Das Netzwerk ist die Arbeitslosenversicherung der Sportler, so ungefähr, oder der Selbstständigen. Und da auf jemanden zurückkommen zu können oder mit einer Idee zu starten, aber direkt jemanden zu haben, auf den man zurückgreifen kann, halte ich für total clever.
Absolut.
Das ist absolut. Ich weiß nicht, ob es deine Frage beantwortet hat, aber danke, dass ich die Zeit hatte.
Nee, aber das ist wichtig, dass du das sagst. Aber ich kann die Frage, auch wenn du willst, nochmal konkretisieren. Gerne. Also doch, eigentlich hast du die Frage beantwortet, einfach was für dich auch Powwow bedeutet. Ich erinnere mich, was du da gemacht hast, ne? Auch eine Bühne den Athletinnen und Athleten gegeben, auch unter dem Label der DVAG eben gemeinsam mit dieser Partnerschaft. Aber ich finde ja total spannend auch, das hast du jetzt zweimal schon angedeutet, in der Betreuung der Sportlerinnen und Sportler, hast du gesagt. Mhm. Das heißt, du machst heute Vermögensberatung, und hier hat das Wort Vermögen eine relative Bedeutung, für Leistungssportler oder auch ehemalige Athletinnen und Athleten vor allem. Ich glaube, jeder kann zu dir kommen, wenn man das will, aber das ist so ein bisschen der Schwerpunkt, den du hast. Und da geht es nicht darum, also das wünsche ich dir natürlich, dass der Fußballer mit 10 Millionen auf dem Konto kommt und sagt, lass mal was machen. Aber du kümmerst dich auch um andere, ne? Also sprich die, und das sind nicht nur die Volleyballer, sondern die normalen Sportlerinnen und Sportler mit dem normalen Geldbeutel.
Exakt. Also bei den Fußballern ist so, kannst du davon ausgehen, die sind gut genug abgeschirmt, dass da kein anderer mitreden möchte. Die kommen selten auf einen von alleine zu. Das ist ein bisschen schade, aber das ist nachvollziehbar. Mhm. Vermögensberatung ist ein bisschen gemein, weil das Wort nicht so richtig für alle die gleiche Bedeutung hat.
Genau.
Und da sind, glaube ich, viele, die davor zurückschrecken, weil das Vermögen schon auch ausschließt in dem Wort selbst. Ich glaube, es ist total wichtig, dass man erstmal davon ausgehen kann, jeder hat irgendwie einen Vermögensberater verdient und braucht auch einen. Bei mir persönlich ist so, die Karriere als Sportler zu beenden und diesen Schritt irgendwann zu gehen, ist wirklich nicht leicht. Und da gibt es ja viele wesentlich wichtigere Beispiele als mich. Aber wenn wir vielleicht vor in kürzerer Vergangenheit, jetzt ist es wieder Fußball, aber Mats Hummels am Pfosten sehen, da wissen wir sofort, was da los war, im Signal Iduna Park zu sitzen und dann Revue passieren zu lassen. Das könnte es gewesen sein. Und für mich ist die Chance, einfach in meiner Zielgruppe im Sport zu bleiben, eine Chance auch als lebensverlängernde Maßnahme, mich noch länger dazugehörig zu fühlen. Und das macht das an der Stelle dankbar. Jetzt bin ich halt der irgendwie am Seitenrand sitzt und da versucht, über die Karriere hinweg einen Plan zu geben, zu gucken, dass aus den Möglichkeiten mehr wird, sodass du vielleicht gar nicht das Gefühl hast, dass dich finanzieller Druck belastet während der Karriere. Das ist ein Hebel für mehr Performance, der komplett unterschätzt wird. Dass es aber eben auch um Themen geht, die total clever sind, vielleicht am Anfang der Karriere zu lösen, dass du nicht plötzlich dastehst, wie in meinem Fall, mit so einer Krankenakte, mit nicht alles Behandlungen, ehrlicherweise, die auch von mir waren, sondern auch für Teammates, die vielleicht nicht versichert waren, weil das damals leider so war. Und dann zu erklären, naja, ich kriege hier einen Risikozuschlag für bestimmte Themen, der durchaus auch überschreitet, was ich mal verdient habe damit.
Absolut,
also gibt es schon ein paar clevere Themen.
Naja, also lass mal wirklich ganz konkret. Ja. Altersvorsorge.
Absolut.
Ein Thema. Ja, ganz wichtig, glaube ich, ne? Wo sich viele da keine Gedanken drüber machen. Vermögen ist tatsächlich das falsche Wort, weil die meisten auf der Ebene eben kein Vermögen haben, sondern sich eher darum Gedanken machen sollten. Und das vergessen viele. Das habe ich auch lange in meinem Leben zuerst vergessen. Was passiert eigentlich in Richtung 40, in Richtung 50, in Richtung 60? Ne? Und diese Grundlage kann man mit 20, 25 sehr einfach, glaube ich, legen, ohne viel Geld haben zu müssen. Habe ich das ungefähr richtig zusammengefasst, um die Angst zu nehmen?
Also ich glaube, wer Angst hat beim Thema Geld, und das haben leider sehr viele, weil wir das nicht so richtig lernen, der hat keinen guten Ratgeber dabei, weil die Chance ist schon, auch altersunabhängig immer wieder clevere Entscheidungen zu treffen. Der Markt an sich, also Finanzen, gibt einem häufig so rationale Lösungen, aber nicht zwingend die Strategie an die Hand, die dir die Möglichkeit gibt, aus dem, was du auch an vielleicht Glaubenssätzen mitbringst, dann die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Ja.
Ich denke, gerade auch in dem, was wir so an Marktmomentum jetzt in dem Moment haben, haben wir eine Riesenchance. Und so wie wir es im Sport auch machen würden, würden wir versuchen, uns auf diese Chancen vorzubereiten, um möglichst gut positioniert zu sein und dann eben einen Sieg reinzuholen. Im finanziellen Sinne einfach einen Mehrwert oder eben ein Gefühl von Freiheit, Unabhängigkeit. Und ja, das ist es eigentlich, was Vermögensberatung letztlich ausmacht.
Hast du, Linia, durch deine Selbstständigkeit das Gefühl von Freiheit und hast mittlerweile auch das Gefühl, ey, das funktioniert. Ich habe auch eine, oder ich schaffe es mir, eine zumindest schrittweise auch finanzielle Freiheit zu bauen?
Ja, also die finanzielle Freiheit habe ich tatsächlich schon etwas vor der Selbstständigkeit gehabt, weil ich da Toni kennengelernt habe und Toni sich um meine Finanzen kümmert. Und durch Toni.
Ach, krass, okay.
Also Toni hat mich tatsächlich auch dabei unterstützt, dass ich in die Selbstständigkeit gehe, weil ich glaube, ohne das Wissen, dass ich halt jemanden habe, der mir, weil ich nämlich auch immer Angst vor Finanzen hatte. Und ich wusste, dass er sozusagen meinen Rücken hat dabei und mich unterstützt. Und das war auch unter anderem der Grund, warum ich mich das auch getraut habe.
Und finanziell frei bedeutet nicht, dass du nicht mehr arbeiten musst, ne? Also das ist ja, das ist jetzt irgendwie nicht, dass du sagst, ich bin jetzt hier, was weiß ich, Ende 20 und oder ich weiß gar nicht, wie alt du bist, Linnea, fragt man eine Dame auch nicht, aber
27,
ja gut, Mitte, Ende 20. da geht es ja gerade erst los, ne? Und da hast du, aber und trotzdem ist das für dich in deinem Kopf mittlerweile ganz fest verankert. Kannst du, auch da haben ja viele Angst, ne? Ich mache mich jetzt selbstständig. Kannst du, oder ich frage es mal ganz platt, kannst du gut davon leben, von dem, was du jetzt gerade verdienst mit als Creatorin? Und vor allem, wie machst du das? Wo findest du deine Kunden?
Ja, der Unterschied ist, glaube ich, auch, dass als ich mit der Selbstständigkeit gestartet habe, hatte ich schon alle Kunden, die ich sozusagen gebraucht habe und hatte auch schon die Einnahmequellen, die ich vorher hatte. Also es hat sich, das Einzige, was sich bei mir geändert hat, war wirklich einfach nur das Angestelltenverhältnis. Ich verdiene schon seit 5 Jahren auch nebenbei selbstständig Geld und wusste, dass das auch meinen Rücken halten kann. Ich bin halt immer nur angestellt gewesen, weil ich komme auch aus einer Lehrerverband, also Beamtenfamilie, und das war immer so ein Ding, ich möchte angestellt bleiben für die Sicherheit. Und ich habe deswegen auch schon das Jahr vorher durch Social Media dann auch mal Geld verdient und habe gemerkt, wenn ich das jetzt so weitermache, dann kann das auf jeden Fall meinen Lebensunterhalt weiter verdienen. Ich habe tatsächlich dann in dem Monat, als ich gesagt habe, ich kündige, habe ich dann direkt vom DVV, also vom Deutschen Volleyballverband, einen Anruf gekriegt, dass die gerne mit mir fürs ganze Jahr zusammenarbeiten wollen. Das heißt, ich wusste, ich werde fürs komplette Jahr seit 2026 eine regelmäßige Geldquelle haben. Und dementsprechend, ich meine, die meisten, die selbstständig werden, die sind dann vielleicht 2, 3 Monate oder sogar 4 Monate erstmal auf der Suche nach Klienten. Genau. Das Problem hatte ich zum Glück nicht. Also da bin ich sehr im Luxus gewesen, auf jeden Fall.
Und trotzdem auch allen den Mut zu machen, zu sagen, ey Leute, auch diese 3, 4, 5 Monate übersteht man. Und dann, da sind wir nämlich dann wieder beim Netzwerk. Und wenn ihr kein Netzwerk habt, dann baut euch dieses Netzwerk auf. Und dieser Satz, wenn irgendwo eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Ja, ich bin 46 Jahre alt und mache das jetzt auch schon, bin seit 25 Jahren selbstständig. Das habe ich oft erlebt. Und auch Rückschläge zu haben oder auch zu überlegen, so am Anfang zumindest, weiß ich noch, wie mache ich nächsten Monat meinen Kühlschrank voll? Das waren schon auch Themen, ne? Und es ist, und dann musst du einfach weiter rödeln, wenn du dich für eine Selbstständigkeit entscheidest. Und dann, Fleiß zahlt sich am Ende aus. Das sind jetzt alles so Plattitüden, die ich hier raushaue, aber das ist in meinem Leben so gewesen und ich glaube in eurem Leben auch. So, wenn ich euren Weg so aus der Ferne, auch in Vorbereitung auf dieses Gespräch mir anschaue, seid ihr beides Menschen, die eben auch sehr fleißig sind und sehr Bock haben, da Dinge zu tun. Ne? Toni, wie gehst du auch in deiner Beratung von Sportlerinnen und Sportlern, nehmen wir jetzt das Beispiel Linnea, weil sie hier mit uns ist, wie gehst du da vor? Analysierst du erst? Machst du das aus einem Bauch heraus, aus einer Emotion? Wie steuerst du deine Beratung?
Also das kann Linnea gerne gleich auch nochmal sagen, wie sie das erlebt hat. Aber für mich ist in erster Linie wichtig zu verstehen, da treffen sich zwei Menschen, die erst einmal herausfinden müssen, haben sie eine Basis, miteinander zu arbeiten. Weil Vermögensberatung ist nicht, du kommst zu mir, kriegst 3 Angebote, entscheidest dich für 1, gehst wieder weg. Das ist schon ein Interesse, ein ehrliches Interesse daran, den Weg, den Linnea jetzt in dem Beispiel nimmt, auch mitzugehen und sie dabei zu unterstützen. ohne irgendwas vorwegzunehmen, weil sie kann ja sich auch jederzeit umentscheiden. Was ich als meine Aufgabe sehe, ist ein bisschen diese Erklärung, dass Menschen auch den Wert erkennen, dem, was sie leisten. Weil wir sind in der Tat alle irgendwie dieses Fleiß schlägt Talent und wenn du hart arbeitest, dann kommt auch genug Geld gewohnt. Aber wir klammern uns dann, wenn es um Mut geht, an eine Kündigungsfrist als Form von Sicherheit und verpassen aber, dass wir den Wert ja sowieso auch schon in einem Unternehmen für andere leisten und trauen uns dann manchmal nicht, diesen einen Schritt zu gehen, das für uns groß zu machen.
Warum eigentlich nicht, wenn ich unterbrechen darf? Aber warum ist das so? Ist das menschlich?
Ich glaube, das ist doch das Umfeld, in dem wir sind. Ich meine, jetzt kann man über unser Schulsystem auch wieder diskutieren lange, aber das ist ja für Gehorsam gemacht, Befehle befolgen.
Ja,
und dann so Frontalunterricht und dann auch die Sätze wie jetzt, ne, sei gut in der Schule, damit du mal einen guten Arbeitgeber findest. Das brennt sich ja ein. Ist aber nicht für Glückseligkeit gemacht, weil wir erarbeiten ja, also die meisten, die in der Festanstellung sind, erarbeiten ja einen Wert. Aber dadurch, dass wir Sozialversicherung und Co. haben, die dann auch noch irgendwie vor dem Netto weggehen, kann das ja nie ankommen. Und Geld ist immer auch ein sehr ehrliches Mittel von etwas, ein Währungsmittel für Selbstwert. Ja? Das macht es nicht alleine, aber es macht's Leben leicht und es zahlt auch unweigerlich darauf ein. Du kriegst ein Feedback wie beim Punktestand. Was bist du, Entschuldigung, wert? Das klingt ein bisschen doof, aber wenn Linnea jetzt die Freiheit hat, plötzlich auch noch diesen Moment zu haben, sie geht in die Selbstständigkeit, da kommt was für den Selbstwert, der DVV kommt auf sie zu, da wäre auch in dem Feedback sonst ja immer ein Arbeitgeber dazwischen gewesen und dann trauen wir uns schon gar nicht, uns das anzunehmen. Und ich finde, in der Zusammenarbeit ist am Anfang wichtig herauszufinden, was bewegt Menschen oder auch Unternehmen, die wir betreuen, was ist das Ziel, was sie sich vielleicht auch trauen zu formulieren, was ist das, bei dem sie sich nicht trauen, weil wir Deutschen sind ja keine Träumer, wir sind ja Realisten, haben unseren Tellerrand und der ist gut gepflegt. Und dann geht es darum, eine Motivation zu finden und die Strategie dafür zu entwickeln. Also die Möglichkeiten zu nutzen und das ist hochindividuell. Und dann ist Altersvorsorge eher eine Form von Definition, was ist eigentlich die Vorstellung von Altwerden. In den Rahmenbedingungen, was haben wir an Problemstellungen, die politisch gelöst oder auch eben nicht gelöst werden können.
Ist eigentlich bevor Linnea nochmal auch ihren Blick auf dieses auch Gespräch zwischen euch lenkt, aber die Frage, bist du eigentlich selber bist du ein guter Kunde? Ist ein Vermögensberater selber immer am besten abgesichert? Weißt du, was ich meine?
Also im Worst Case ist es nicht. Im normalen Fall würde ich sagen, es gibt schon Themen, bei denen ich ganz klar hier auch innerhalb des Büros formuliere, ich muss es auch schon selbst machen und verstehen und ein Vorbild darin sein, damit ich anderen das erklären kann.
Ja.
Das finde ich ist ein bisschen anders als vielleicht, wir haben ja auch diese Coach-Kampagnen, in denen wir erklären, dass es ein Coaching ist. Was wir machen, finde ich anders als im Sport. Man muss den Sport nicht selbst gut gemacht haben, um guter Trainer zu sein. Ich finde aber schon, du musst auch Finanzen gut im Griff haben, um auch mit der richtigen Haltung eine Chance zu haben, dass dein Gegenüber auch den richtigen Empfehlungen folgt. Wäre richtig doof, wenn du richtig tolle Ideen kriegst, die dein Leben wirklich bereichern und verbessern, aber du kaufst es jemandem nicht ab, weil du es ihm nicht zutraust. Also geht's auch ein Stück weit um Vertrauen und den Punkt Dinge auch, naja, wie sagt man so schön, walk the talk.
Absolut.
Oder practice what you preach, wenn du es ein bisschen musikalisch ausdrücken möchtest.
Ja, das stimmt. Also damit bist du dann eher auch Vorbild und ist genau der Punkt. Aber ich hatte kurz diesen Gedanken, der Psychologe ist sein bester Patient, so das gibt's ja auch, aber das ist, glaube ich, jetzt auf der Ebene anders. Linnea, wie hast du das erlebt? Auch diese Zusammenarbeit mit Toni.
Ich bin halt auch auf der guten Basis auf Toni zugekommen, weil ein Kollege von mir ihn empfohlen hat und ich diesen Kollegen sehr viel zutraue oder sehr viel vertraue, sodass ich dann auch direkt ein besseres Vertrauensverhältnis Toni gegenüber hatte. Und wir haben uns dann, ja, ich glaube, recht schnell auch zueinander gefunden im Sinne von, Toni hat verstanden, wo meine Ängste sind oder ich habe sehr ehrlich mit ihm von Anfang an kommuniziert, was ich kann, was nicht geht. Und ich bin aber auch jemand, ich vertraue sehr schnell, was manchmal natürlich nicht so gut sein kann, aber was grundsätzlich es mir ermöglicht, mit vielen Menschen zusammenzuarbeiten und Chancen zu bekommen, weil ich diese Grundskepsis nicht immer an den Tag lege, weil ich immer davon ausgehe, dass die Menschen eigentlich das Beste wollen. Sei dahingestellt.
Das eint dich und mich sehr. Ich bin auch ein Mensch, der immer erstmal voller Grundvertrauen Vertrauen losmarschiert. Und denk
es
so,
wurde auch noch nicht erschüttert. Also,
der kann mir doch nichts Böses wollen, oder die. Ja, kenne ich.
Ja, so sehe ich das auch. Mhm. Und ja, bis jetzt ist Toni immer da, wenn ich was brauche. Wir machen das natürlich alles online, aber die meisten Meetings sind ja mittlerweile auch eigentlich auf einer freundschaftlichen Basis. Also, und für mich ist das wichtig. Also, manche Menschen wollen dieses Professionelle dazwischen, die wollen, dass es getrennt ist. Ich persönlich, meine Steuerberaterin ist auch, mit ihr schreibe ich über WhatsApp und wir sind ein ähnliches Alter und da fühle ich mich einfach so viel wohler. Wenn ich mit Menschen, die sich um etwas, was wichtig in meinem Leben, also sei es Geld, Finanzen, Steuern, Krankenversicherung etc., ich brauche da Menschen, glaube ich, die mit denen ich auf einer freundschaftlichen Basis bin, die emotional zu mir ein bisschen mehr Bezug haben. Weil ich persönlich auch besser arbeite, wenn ich einen emotionalen, perfekt, die Männernationalmannschaft, mit denen ich jetzt arbeiten werde, ich kenne über die Hälfte von denen persönlich und habe einen emotionalen Bezug zu denen. Und deswegen bin ich der Meinung, dass ich noch bessere Arbeit für die leisten kann.
Was arbeitest du mit denen?
Ich begleite die dieses Jahr, die Nationalmannschaft, als Content Creatorin und ja, werde videografisch und fotografisch versuchen, das Bestmögliche aus denen rauszuholen. Also ich werde auch mit zur EM fahren und so.
Also du begleitest die Mannschaft beim Training, beim Spiel, mal privat, mal wann geht Spieler XY eine Pizza essen. Ja. So ein bisschen einfach, dass ich als Fan das Gefühl habe, ich bin deutlich näher dran, als mir irgendein Länderspiel in irgendeinem Stream, das ist leider die Wahrheit, ich wünschte, ich könnte sagen, ich könnte es mir im ZDF angucken, aber ihr wisst, was ich meine, mir das in einem Stream angucke, das heißt, über die sozialen Medien zu bedienen, da bekommst du ganz viel, was ich sonst nirgendwo bekomme und du bist quasi mein Bindeglied zu den Spielern. Ja.
Genau.
Und wo kann ich das? Also das gucke ich auf deiner Instagram-Seite, das gucke ich bei TikTok, das gucke ich auf den Seiten des DVV.
Genau, also bei mir sieht man natürlich dann Behind the Scenes aus meiner Perspektive, aber auf den Accounts vom DVV, auf YouTube, auf TikTok, auf Instagram, da soll es natürlich nur um die Spieler gehen. Und da wird man dann auch nur die Spieler sehen und auf meinem Account sieht man dann ein bisschen die Arbeit, die ich dann im Hintergrund mache.
Ja. Und damit hast du, und das darf ich jetzt mal als der Älteste hier, deutlich Älteste in der Runde sagen, damit hast du einen Beruf für dich gefunden, der medial die brutale und wunderbare Zukunft ist. Das heißt, wir haben ja heutzutage auch durch die technischen Möglichkeiten und wenn man dann das Talent, am Ende braucht es übrigens immer auch ein Talent, das hast du, ja, aber die technischen Möglichkeiten heute mit einem Handy, mit relativ kleinem Equipment, ganz fantastische Behind the Scenes, Porträts, Begleitungen, whatever irgendwie zu machen. Und vor allem braucht es nicht mehr die Abspielstation TV, sondern wir sind einfach in den letzten 10, 15 Jahren haben wir uns eine Richtung entwickelt, dass das so breit geworden ist, dass wir ehrlicherweise ja ein altes Medium sind, die beim Fernsehen arbeiten, sondern das, was passiert gerade, ist total spannend. Und da kann ich nur jeden ermutigen, der auf sowas Bock hat, auch zu sagen, ey, probiert euch da aus, weil gerade wenn ihr aus Sportarten, was weiß ich, Ringen, Judo, Kanu, whatever. Tim Hecker ist so ein Beispiel, ein deutscher Kanute, der hat jetzt so einen WhatsApp-Channel gemacht, ja, Tims Kanu-News irgendwie, da sind tausende Leute drin und dann versorgt er die Leute über so einen WhatsApp-Channel mit seinem Kram, ja, und also Kram im positivsten Sinne und ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin auch irgendwie drin gelandet und habe das Gefühl, ach geil, und der Tim, der fährt jetzt in was weiß ich wo gerade und er macht das auch für seine Partner, für seine Sponsoren, du hast halt so gut auch die Möglichkeit, dann zu monetarisieren, sprich dir Partner an Bord zu holen, die früher irgendwann mal im linearen TV einen Werbespot geschaltet haben und das ist heute ganz, ganz, ganz anders. Merkst du das auch schon, dass dann eben auch Unternehmen kommen und sagen, ey Linear, du machst da einen geilen Scheiß, ich habe hier, was weiß ich, ich stelle Volleybälle her oder Schuhe oder keine Ahnung, Knieschützer oder whatever, kommen die?
Also ich habe tatsächlich genau für das Unternehmen gearbeitet vorher, für ein Unternehmen, das Volleyballschuhe und alles verkauft. Und da haben wir ja auch schon versucht, immer an Volleyballer, ja, die, also wir sind immer auf der Suche gewesen nach Sportlern, die ein bisschen mehr mediale Präsenz haben und das zeigen können, weil wir auch wissen, wir haben verstanden, dass auch ich mit meinem eigenen Profil, dass die Leute ja auch nur interessant an, also interessiert an Produkten sind, wenn du das Klar. authentisch zeigst und die dir Klar. das abkaufen. Deswegen funktionieren ja heutzutage auch die ganz großen Influencer eigentlich gar nicht mehr, weil die so weltenfern von der Realität sind, dass die Leute so sagen, ja, also was soll ich denn damit? Die können sich damit gar nicht mehr identifizieren. Und das ist ja mein Ziel, dass die Leute sich mit den Sportlern identifizieren können. Und dann kommen auch Brands da. Also wir haben schon ein paar dabei, die jetzt auch ganz neu dabei sind, wie Blackroll oder so bei der Natio. Die wollen da schon, man merkt schon, dass die mehr Interesse auch daran haben, auf jeden Fall. Ich bin jetzt noch auf der Suche nach mehr und will mal ein bisschen noch ein anderes, ich möchte ein bisschen in eine andere Richtung denken und nicht immer an so klassische Sponsoren ran, sondern ich würde auch gerne mal wirklich an klassische Influencer-Brands und Marken, um das auch mal ein bisschen mit den Sportlern zu verbinden, damit die Sportler nicht immer in dem typischen Sponsoring-Thema drin sind, weil früher oder später sind es ja trotzdem Persönlichkeiten.
Was ist denn eine klassische Influencer-Brand?
Ah, zum Beispiel, ohne Wertung wäre klassische Influencer-Brand für mich Oase, Moore, Captain and Sun. Solche Sachen, genau.
Klar. Und das auch mit den Sportlern zu verbinden. Ja, klar, auch dieser Werbemarkt hat sich oder verändert sich total, das ist richtig. Wobei in meiner Wahrnehmung Blackroll zum Beispiel auch schon ein, irgendwie, auf einmal war das da. Ich habe mir dann auch so ein Kissen gekauft und dachte, das ist ja geil, dann rolle ich das zusammen, dann packe ich das in meinen Koffer und habe irgendwie das Gefühl, irgendwie, ich habe es immer irgendwie bei mir so, ne? Blackroll, das ist ja irre, wie manchmal so Brands und More auch, ne, wie die denn auf einmal da sind und dann auch so ein totalen Kultcharakter irgendwie haben, aber der Markt ist brutal. Toni, dein Markt ist also brutal spannend. Dein Markt ist auch spannend im Sinne von, wie viele Sportler betreust du? Wie viele Kunden hast du?
Also Kunden sind es irgendwas um die 350 in etwa. Ich glaube, wenn man proaktiv als Berater sein möchte, dann ist da auch nicht mehr quantitativ mehr möglich. Da gibt es auch ein paar, die mehr und mehr von meiner Assistentin übernommen werden, weil das dann so Verwaltungsthemen sind, da kommt einfach ein bisschen mehr Zeit. Wir als Büro sind jetzt so bei knapp 100 Athleten, die wir unterstützen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Glücklicherweise, jetzt für mich persönlich, sind es viele im Verband DVV, ehemalige Mitspieler, Gegenspieler oder einfach auch dann Empfehlungen. Deshalb finde ich auch, oder empfinde ich den Move vom DVV, diesen Mut zu haben, linear damit hinzunehmen, was eigentlich kein Mut ist. Aber aus Verbandsebene ist das schon eine große Überwindung, so einen Schritt zu machen. Total clever, weil das sind so gute Jungs. Und die sind alle noch nicht so richtig gut da drin, wenn man jetzt mal Tobi Krieg rausnimmt, das auch zu zeigen. Und ich kann das gut nachvollziehen, weil die Frage ja auch schon immer ist, ja, jetzt kann ich hier was ins Telefon labern, aber wen interessiert denn das? Und das jemandem zu geben, der das gut kann, der einen Blick dafür hat, und dann einen Wert schafft, der auch eine Wertsteigerung der Athleten und des Verbands an sich mit sich bringt, finde ich erstmal super. Aber um deine Frage zu beantworten, knapp 100. Ist auch brutal.
Ja, finde ich auch. Wenn du dann mit jedem WhatsApp schreibst und jeder hat eine Frage und jeder will irgendwas und dann hier nochmal, also die haben jetzt nicht alle jeden Tag eine Frage, so Kunden, aber das ist ja auch eine sehr, sehr persönliche Betreuung, weil es geht eben ja um den Menschen, seine Geschichte, es geht um Linnea und ihr Geld, um ihre Altersvorsorge, um ihre Versicherungen, um alles Mögliche, ne? Und das ist total spannend. Aber ich will das auch nochmal unterstreichen. Diese Frage, und die ist eben leider Stand heute in Deutschland immer noch da. Ja, was macht die Linnea da, die Nationalmannschaft begleiten? Wer soll sich das denn angucken? Was ist denn das für ein Quatsch? Die Leute, die das sagen, sind in der Regel über 40 oder 50, ja? Sind noch anders sozialisiert, medial, auch was ihren Konsum angeht. Aber mein Sohn ist 10, ja, und der guckt dann linear, der guckt dich und der sagt, ey, geil, hier Sport, bam, 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 ne, Shorts und was weiß ich und frag mal einen 50-Jährigen, was Shorts sind, dann wissen die ja gar nicht. Also das ist eben auch, das sind natürlich zwei Welten, die da aufeinander prallen und insofern finde ich das vom DVV in deinem Fall auch total cool zu sagen, okay, ey, wir probieren das jetzt mal und am Ende erreichst du, was weiß ich, 50.000, 100.000 Menschen. Das sind ja echte Zahlen. Wir beim Fernsehen reden von GfK-Quoten seit 1900, was weiß ich, 88 oder 90, 5.000 Decoder, die das irgendwie hochrechnen. Ja? Du hast ja, wenn du jetzt mit einem Video 100.000 erreichst, dann sind das echte 100.000, die sich übrigens alle für Volleyball interessieren. Insofern ist es ein super ernstzunehmender Markt. Letzter Satz von mir, wer das nicht ernst nimmt und das nicht versteht, der ist leider für die Zukunft nicht vorbereitet. Bin ich total klar. Und deswegen finde ich das geil, Linnea, was du machst. Echt großartig.
Dankeschön.
Ja, richtig, richtig toll. Und dann in Verbindung mit Toni, zwei völlig unterschiedliche Wege, aber beide super erfolgreich. Und ich freue mich ganz, ganz doll, dass ihr in Ansätzen eure Geschichte erzählt. 13. November, ist richtig, 13. November, ich müsste nochmal nachgucken. 13. November, genau, doch, ist unser nächstes Festival in Düsseldorf. Wir werden euch sehen, gehe ich davon aus. Also Linnea hat ja jetzt eine emotionale Verbindung dahin. Eine sehr emotionale Verbindung, wenn ich das richtig verstanden habe. Toni, du bist auch wieder am Start mit Studio und allem Zip und Zap.
Das lassen wir uns nicht nehmen. Da geht's nach Hause zurück sozusagen.
Nach Hause zurück, nein. Und das wird ja das größte Powwow ever. Ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, wie Powwow entstanden ist, aber wir waren mal 20 Leute, die sich für ein Golfturnier auf Mallorca getroffen haben. So entstand Powwow vor vielen, vielen Jahren. Moritz Fürste, der das damals initiiert hat, erinnere mich an die WhatsApp-Einladung, komm dahin. Wir sind 20 Leute und wir haben irgendwie eine gute Zeit. Und daraus ist das entstanden, was wir jetzt in Düsseldorf dann dieses Jahr wieder machen. Das ist fantastisch und es ist einfach ein großartiges Netzwerk. Und ich kann nur jeden da herzlich einladen, vielleicht auch von Athletinnen und Athleten oder auch Ehemaligen, die da noch nicht waren. Kommt dahin. Ja? Linnea, was erlebe ich da, wenn ich noch nicht da war? Wie würdest du es beschreiben?
Ich würde es beschreiben wie... Also ich habe mich auch gefühlt wie an meiner Uni, wo ich studiert habe, an der SPOHO. Man sieht einfach ganz viele Sportler, Sportstudenten, also natürlich nicht, aber Sportler, Athleten, die alle total entspannt sind, die super entspannte Klamotten anhaben, wo man sich sofort sehr wohl fühlt und man nicht Angst hat, dass man irgendwelche Sachen falsch sagt und ganz viele andere Sachen ausprobieren kann. Ich habe mich total wohl gefühlt, auch wenn ich Probleme mit Netzwerken habe, aber... Ja, das war schon schön.
Geiler, geiler Ort. Toni, du stimmst zu, ne?
Absolut. Kaffee ist gut, Leute sind top, gibt viel zu sehen. Ist eine niedrige Eintrittshürde, wenn man so möchte, muss sich halt um ein Ticket kümmern. Aber das darfst du nicht verpassen.
Das darf man nicht verpassen. Also, 13. November, vormerken, alle Infos auch auf Powwow. Also im Internet, bei Instagram, ihr findet da alles, was ihr braucht. Und ich glaube, das ist eine ganz tolle Geschichte. Folgt weiter vor allem diesem Podcast, das würde mich freuen. Danke nochmal an die DVAG, dass ihr das möglich macht, dass wir diesen Podcast hier auch vor unserem Festival am 13. November dann in Düsseldorf auf den entsprechenden Plattformen haben. Und ja, kümmert euch darum, dass ihr da ein Ticket bekommt, weil das macht wirklich Sinn. Zwei wunderbare Beispiele, wie viel Sinn das macht, haben wir heute in dieser Folge gehört. Für den beruflichen Weg alles erdenklich Gute. Toni, ich wünsche dir einfach gute Kunden, ja. Nicht mehr, das hast du schon gehört, weil da bist du, und das haben wir schon von dir ja gehört, da bist du schon gut, sehr, sehr gut aufgestellt, aber vor allem gute Kunden und da ein gutes Business. Und Linnea, ich werde genau verfolgen, was du machst. Und dann quatschen wir persönlich in Düsseldorf, da freue ich mich drauf.
Ich mich auch.
Danke an alle, die das hier gehört haben. Danke für eine positive Bewertung. Das hilft uns, das freut uns. Kommentare helfen uns und teilt es gerne weiter, dass es diesen Podcast gibt. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir sind demnächst wieder da mit weiteren Geschichten von Sportlerinnen und Sportlern, von Athletinnen und Athleten und ihrem Weg ins Berufsleben. Immer wieder inspirierend, immer wieder schön, aber auch motivierend. Auch diese Geschichten wie heute von Linnea und von Toni zu hören. Danke fürs Zuhören. Auf bald.
Danke, danke.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Powwow Sports in Kooperation mit Maniac Studios.